Dietiken, Vielfalt, Kultur. Der Podcast mit Geschichten aus Dietiken mit Helene Arnett.
Mein Gast ist heute Laura Kappeler, Sterenberger. Sterenberger ist der Name vorm Heiraten. Heiraten bist du, glaube ich, noch nicht so lange, gell?
Nein, genau. Seit dem Februar.
Seit dem Februar, okay, also wirklich noch nicht lang. Ja. Gerade noch vor Corona durchgegangen.
Ja, wir haben es gerade noch geschafft.
Sie ist in Dietiken geboren, in Dietiken aufgewachsen, in Dietiken auch stark daheim, glaube ich. Und im Moment habt ihr Hochsaison, weil du ein typisches Dietiker Produkt entwickelt hast mit Kollegen oder mit deinem Mann zusammen, glaube ich auch. Der Cider, oder? Du sagst, glaube ich, Cider.
Cider, genau. Dietiker Cider, genau.
Ja. Äpfelmost, der Alkohol hat?
Ja.
Ja.
Ja, also vergorenen Äpfelsaft eigentlich, ganz einfach.
Genau. Und ihr habt Hochsaison im Moment?
Ja, also im Moment die sind die Äpfel reif eigentlich überall in der Schweiz und wird überall Hochdruck produziert und Hochdruck gemostet. Und durch das gibt es viel frischen Äpfelsaft, den wir jetzt auch weiter können verarbeiten können. Genau.
Genau, ihr dürft auch in Dietiken produzieren?
Ja, wir sind bei der Familie Brehm, sind wir bei ihnen in der Musti, sind wir eingemietet.
Das ist in Basi oben?
Das ist in Basi oben, genau. Also sie dürfen im vorderen Teil von der Musti sie gerade direkt die Töpfel verarbeiten, zum Most machen. Und wir sind im hinteren Teil von der Musti und dort dürfen wir dann unsere Seiden produzieren mit den Gärtanks und nachher die Abfüllanlage, wo wir dann auch einen Teil von ihnen mit brauchen können. Genau.
Jetzt musst du mal zuerst erzählen, wie ihr auf das gekommen sind. Das ist jetzt nicht gerade das Neuliegendste.
Nicht wirklich, nein. Ja, also eigentlich ist mein Mann auf das gekommen. Er ist Lebensmitteltechnologe gelernt. Ursprünglich in der Schokoindustrie hat er die Lehre gemacht, hat aber dann eine Weiterbildung gemacht an der Fachhochschule in Wedischwil. Und dort ist auch Getränkeherstellung ist auch ein Teil von der Ausbildung gewesen, von der Lebensmittelwissenschaften und dort hat er eigentlich bei einer Arbeit, die er gemacht hat, wo er die Vergärbarkeit von verschiedenen Hefe, verschiedenen Fruchtsäften, um zu schauen, wie die verschiedenen Zuckerarten abgebaut werden, haben sie Experimente müssen machen und das müssen analysieren und bei dem hat es nachher sehr viel noch Most vor sich gehabt. Und dann ist eigentlich dort so ein bisschen die Frage, was macht man mit dem? Können sie brauchen, können sie wegleeren, können sie trinken, was auch immer. Und er hat dann gefunden, ja gut, jetzt haben wir ja das mit dem Vergären schon mal probiert. Und dann hat er dort dann eigentlich noch ein bisschen angefangen, zum selber experimentieren. Und dann im zweiten Schritt ja, zu uns heim in den Keller genommen. Und dann haben wir dort ein bisschen weitergemacht, genau.
Das war am Anfang mehr gedacht für im kleinen Kreis, oder?
Ja, also ursprünglich war es einfach für uns. Also vor allem er hatte das Interesse, gehabt, um halt selber auszuprobieren, wie funktioniert das, wie reagiert das. Einfach eigentlich vom Technischen her. Und ja, also wirklich eigentlich angefangen hat wo wir im 2017 haben wir für ein Weihnachtsgeschenk haben wir eine Idee gesucht gehabt. Und vorher haben wir meistens irgendwie, er ist auch noch ein Hobbygärtner, der daheim immer irgendwie noch ein bisschen irgendwie Chili-Pflänzchen oder sonst irgendetwas gezogen hat. Und dann haben wir im einen Jahr ein Chili-Öl gemacht und dann haben wir ein Chili-Salz und haben gefunden, jetzt können wir schon wieder etwas mit Chili machen. Und dann hat er gefunden, ja gut, wir könnten ja einen Cider machen. Und dann gefunden, ja gut, das wäre eigentlich eine gute Idee. Und dann ist das eigentlich so ein bisschen entstanden, dass wir angefangen haben, die Eier ein bisschen mehr experimentieren im Keller. Und dann ist eigentlich so, dass mit dem Produkt, mit dem Design und mit allem ist dann ein bisschen mehr auf meinem Mist gewachsen. Weil ich einfach gefunden habe, wenn man ein Geschenk machen will für Weihnachten, dann muss das ja nach etwas aussehen. Und dann haben wir es eigentlich so ein bisschen in Angriff genommen, dass wir eigentlich für Weihnachten und für ein schönes Weihnachtsgeschenk für unsere Familie und für unsere Freunde, dass wir das dann gemacht haben.
Hast du früher schon Cider getrunken?
Ja, also ich habe es kennt von Australien. Ich bin nach dem Gymi, wo ich war, im Zwischenjahr bin ich 4 Monate in Australien. Ah. Und dort habe ich es von dort gekannt. Und der Carlo ist nachdem, dass er...
Der Carlo ist dein Mann.
Carlo ist mein Mann, genau. Mhm. Nachdem, dass er... wann ist das gewesen? Er ist vor dem Militär. Also nachdem, dass er BMS gemacht hat, aber vor dem Militär ist er auf England. Und dort ist eigentlich er das erste Mal in Berührung gekommen, genau. Ja. Weil er mit dem Cider kennengelernt hat.
Ja. Aber da in der Umgebung haben wahrscheinlich viele Leute noch gestaunet ab dem Klang.
Ja, also eben, es ist etwas, in dem Sinn, wo man nicht wirklich kennt oder kennt hat, bis, denke jetzt mal vor ein paar Jahren. Jetzt, es nimmt immer ein bisschen mehr jetzt Fahrt auch auf. Mhm. Es sind jetzt auch die grösseren Marken, die in der Schweiz natürlich präsenter sind seit ein paar Jahren. Und aber jetzt auch zum Beispiel Möhl, wo jetzt auch so eine Linie Cider Clan gegründet hat und das auch relativ stark jetzt am Pushen ist, um das ein bisschen grösser und bekannter zu machen. Ja.
Ist das so ein eine Alternative fürs Bier, oder?
Ja, ich würde schon sagen, ja, also, für uns war es auch immer so ein bisschen eine Bereicherung. Wenn man meistens einen Apéro hatte, hat man gesagt, ja, man hat irgendwie einen Weissen und man hat Bier. Aber so ein bisschen etwas vielleicht für die nicht so starken Alkohol wollen, aber die nicht gerne das bittere Bier haben, hat man wie nicht so wirklich etwas gehabt. Und jetzt, seit wir das Eider haben, ist eigentlich immer eine gute Alternative auch in der Palette drin. Ja. Ja.
Jetzt musst du mir mal erzählen, also jetzt, wir sind töpfelreif, jetzt fängt eure Arbeit dann richtig an. Was passiert jetzt im Laufe der nächsten paar Wochen bei
also,
euch?
Der Bauer Brems, sie sind schon seit ein paar Wochen sind sie dran am Mosten. Also sie tun für uns den Apfelsaft herstellen, wir tun selber nicht pressen, sondern das passiert eigentlich bei ihnen. Also die Äpfel und die Äpfel, sag jetzt mal, hertransportieren, aber das ist ja eigentlich alles in Dietiken bei ihnen auf dem Hof. Und dann tun sie den Most herstellen. Und
das machen sie auf dem Hof?
Genau, das machen sie auf dem Hof. Genau, sie haben auch eine Lohnmosterei, wo sie wirklich in der Umgebung eigentlich von den Grösseren sind oder noch von den Bauern sind, die wirklich auch mosten. Mhm. Und darum machen sie eigenen Most, aber machen sie auch für viele andere Bauern aus der Region, machen sie auch tun sie den Most pressen. Genau. Und sie tun es dann für uns, wir haben so, das sind so grosse, eigentlich wie Boxen, wo man dann Säcke drin hat, sterile Säcke, wo sie dann für uns den Apfelsaft pasteurisieren, damit er auch haltbar ist. Mhm. Weil wir nicht direkt gerade können, Tausende von Liter eigentlich gerade in dem Sinne weiterverarbeiten, tun sie es pasteurisieren und damit wir es nachher direkt können, also dann wir können weiterverwenden.
Ah, da kann man pasteurisierten Most, genau. kann man noch vergären?
Genau, also es wird dann zusätzlich, also es gibt zwei Arten, wie man Cider herstellen kann, also entweder die Spontangärung, da kann man aber schlecht kontrollieren, was kommen wirklich für Hefepartikel, für Hefe rein. Und dann gibt es wirklich die kontrollierte Gärung. Und das ist das, was wir auch anstreben. Wir wissen, welcher Hefestamm ist wirklich in dem Getränk drin. Und wir geben dann einfach frische Hefe dazu, damit die Gärung dann wieder anfangen kann.
Das heisst, da könnt ihr auch ein bisschen, ich muss nicht alles aufs Mal machen.
Genau.
Also das dann ihr fertig pasteurisierten Most und dem tun wir Hefe beifügen.
Genau, dem tun wir Hefe beifügen.
Ist das also Hefe, wie ich fürs Brot brauche?
Ja, also das ist vielleicht nicht so eine Würfelhefe, sondern es ist wie so eine, das ist wie Trocknungspulver eigentlich. Das muss man dann zuerst wieder mit Wasser eigentlich wie wieder ein bisschen zum Befeuchten, dass die Hefe wieder anfangen zu arbeiten. Das ist ein gewisser Zeitraum, dass die Hefe wieder kommt, dass sie wieder aktiv ist. Und dann gibt man sie eigentlich nachher zusätzlich in Most rein und tut dann noch Gärsalz, also weitere Nährstoffe für die Hefe dazu, dass sie nachher wirklich super kann, den Zucker verarbeiten kann, der im Most drin ist, plus nachher noch zusätzliche Nährstoffe von dem Gärsalz.
Das heisst, dann tut eigentlich der Most fährt eigentlich wieder an sich verändern und ein Teil davon wird zu Alkohol gewandelt.
Genau. Also wir machen eigentlich zwei Gärungen. Die erste Gärung die findet im Tank statt, wo wir es komplett durchgären.
Ist das ein Stalltank? Also
genau,
muss ich mir das so vorstellen?
Genau, das ist ein Stromstalltank. Also das hat sich auch entwickelt. Also, wo wir ganz am Anfang zuhause waren, sind das zuerst mal 15 Liter Fässchen gewesen und dann ein 30 Liter. Mittlerweile haben wir einen 450 Liter Stalltank, wo wir eigentlich dort dann die Gärung drin machen, die erste Gärung. Und dort lassen wir es eigentlich komplett durchgären, dass er eigentlich keinen Restzucker mehr hat, der einen höheren Alkoholgehalt hat. Und bevor wir dann die Flaschengärung machen, tun wir es in einen Mischtank, tun dort nochmal einen Süssmost dazu, dass es wieder eine Balance gibt, dass es nicht einfach so komplett sauer ist.
Ja.
Und damit er auch wieder Kraft hat, um nachher Kohlensäure zu entwickeln. Also tun wir eigentlich, bevor er in die Flasche abgefüllt wird, kommt wieder frischer Apfelsaft dazu. Und dann hat die Hefe in der Flasche wieder Zeit, um eine Gärung zu machen, wo sie dann auch Kohlensäure nachher schlussendlich im Getränk dann gibt.
Und das heisst, in dem zweiten Schritt ist auch der Moment, wo ihr den Most nach eurem Geschmack könnt. Dann könnt ihr auch den Ingwer, den ihr rein tun, zum Teil. Oder die Erdbeere, glaube ich, noch.
Genau, das passiert eigentlich alles vor dem zweiten Schritt. Also wir haben in der ersten Phase, wo er komplett durchgegoren wird. Und dann in der zweiten Phase, wo wir dann abschmücken. Genau, dass wir die gewisse Süße drin haben, die wir gerne möchten, mit den Geschmacksrichtungen, eben auch mit dem Ingwer oder mit dem Erdbeersaft, um dazu tun. Das wird eigentlich dann gemacht, gemischt, so dass er uns schmeckt, dass er eigentlich nach dem Rezept ist, wie wir es haben. Und dann wird es abgefüllt und dann passiert eigentlich die zweite Gärung.
Und abfüllen tun sie es von Hand?
Ja.
Ui. Wie viele so Fläschchen tun sie abfüllen?
Also meistens schaffen wir in 6 Chargen, wenn wir, also wir sind einfach G von der Anzahl so im Körper, den wir haben. Also wir arbeiten mit einer Pasteurisation nach der Gärung, um die Hefe abzutöten, damit sie nicht einfach weitergärt.
Also das heisst, sie müssen ein zweites Mal pasteurisieren?
Genau. Mhm. Also der Apfelsaft wird pasteurisiert, einfach zum haltbar machen. Und nachher, wir machen die Pasteurisation, damit die Hefe nicht mehr aktiv ist.
Also wenn, sonst müssen wir irgendeine Flasche verjagen?
Genau. Ja. Genau. Also eigentlich, damit wir wissen, wie viel Kohlensäure haben wir in der Flasche, dass wir das wirklich kontrolliert machen können. Und dass dann eben auch die Gärung stoppt, dass eben nicht einem irgendwann die Flasche und durchfliegt. Genau, das ist eigentlich, machen wir dann. Und dort haben wir so, das nennt sich Wannenpasteur, und für das haben wir 6 so wie Stahlwannen, und die können wir füllen, und wir haben einfach pro Wanne etwa 240 Flaschen, die Platz haben. Das heisst, wir haben 6 von diesen Körben, sind wir knapp 1500 Flaschen pro Produktion, die wir machen können. Ja.
Und pro Produktion heisst das pro Saison? Oder?
Nein, das heisst, also wir haben, ist jetzt, im Moment ist es ein bisschen schwierig, weil wir natürlich nicht so viel produzieren, damit wir nicht das Lager wahnsinnig voll haben, weil eben im Moment ist es ein bisschen schwierig mit der Situation, zum Abschätzen, wie viel das man braucht. Aber im 2019, also letztes Jahr, haben wir ein sehr gutes Jahr gehabt, und dort haben wir etwa im 2-Wochen-Rhythmus haben wir eigentlich so können produzieren.
Hey. Und das könnt ihr so lange machen, wie es frische, also wie es Most gibt, oder?
Ja, eigentlich. Wir haben also wirklich Glück mit Bremsen. Also sie haben wirklich auch relativ viele Äpfel, die sie haben, wo sie auch jetzt genug Mosten auch an Lager haben, die man dann kann brauchen kann, wo man dann das ganze Jahr durch frische Seiden machen
kann. Ah, ihr arbeitet das ganze Jahr durcharbeiten. Jetzt kommt einfach der neue Jahrgang sozusagen. Genau. Gibt es dann auch Jahrgänge beim Seiden?
Ja, also so wie wir herstellen nicht, aber andere Hersteller machen das schon auch, dass sie sehen. Was wir natürlich merken, ist schon auch, es gibt ist mehr so ein bisschen die Saison. Also die früheren Äpfel sind tendenziell eher ein bisschen süßer, haben nicht gleich viel Zucker drin, und je länger zum Beispiel ein Apfel gelagert ist, desto stärker wird die Süße, die dann noch im Apfel zurückbleibt, weil der Wassergehalt im Verhältnis kleiner ist. Dann.
Aber die Idee ist wahrscheinlich, gerade jetzt beim zweiten Schritt, dass der immer ein bisschen ähnlich schmeckt, oder?
Also grundsätzlich schon, aber eben, es ist natürlich ein Naturprodukt, und ein Naturprodukt kann man schlecht dann vorgeben. Also ein Apfel schmeckt nicht immer genau gleich, auch wenn es die gleiche Sorte ist, die man braucht. Aber manchmal ist es süßer, manchmal ist es etwas saurer. Und das haben wir schon auch, die Herausforderung, dass man manchmal merkt, okay, jetzt müssen wir doch noch, also wir haben das Rezept, und dann wir probieren eigentlich immer, bevor wir es fertig abfüllen, degustieren wir eigentlich, okay, wie schmeckt es. Und wir merken, nein, es ist noch nicht ganz so, wie wir ihn wollen. Und dann müssen wir halt immer noch ein bisschen dann.
Aber das heisst, ihr tun das ganze Jahr durch?
Ja.
Tun ihr abfüllen?
Eigentlich, also ja, das Ziel wäre schon, ja.
Wie viele Fläschchen habt ihr denn letztes Jahr? Oder wie viele Liter? Oder wie muss man das?
Ja, also letztes Jahr waren es schon etwa die 30'000 Fläschchen.
Was, 30'000 Fläschchen? Jesus, wie viele Leute arbeiten denn für euch?
wir sind also eigentlich das dritte, die Firma gegründet haben, der Carlo, der Robin und ich. Mhm. Und dann ist meine Schwester Andrea und meine Mami noch ins Boot gekommen. Und die meisten Abfüllungen mache ich eigentlich mit meiner Mami. Weil wir so vom Teilzeitpensum her das so können regeln können. Und sonst versuchen wir es ein bisschen aufzuteilen, wenn wir es zeitlich nicht schaffen. Ja.
Oh. Also ein richtiges Familienunternehmen, aber.
Genau.
Und ein richtiges Dietikerunternehmen. Also alles, was in dem Fläschchen drin ist, aus dem Fläschchen selber wahrscheinlich, ist Dietiken, oder?
Ja.
Also das an, ist wirklich...
Also mein Mann ist ursprünglich in Zürich aufgewachsen, aber lebt jetzt auch schon seit ein paar Jahren in Dietiken. Ja. Genau.
Wunderbar. Du hast vorher gesagt, Teilzeit. Das heisst, ihr arbeitet alle nebendran sonst noch etwas? Ihr könnt also noch nicht leben von dem Geschäft?
Nein. also der Robin und der Carlo arbeiten beide 100%.
Nebendran? Also nebendran, also das ist umgekehrt. Ja.
Umgekehrt, genau. Sie arbeiten 100% und der Seider ist nebenbei. Und bei mir ist es so, dass ich meinen Job, den ich hatte, auf Ende 2018 gekündigt habe. Das hat mir nicht mehr gefallen. Also ich Geografie studiert, habe einen GIS-Master gemacht. Und hat
musst du auch sagen, was ein GIS-Master ist, glaube
ich? Ja, genau. GIS ist ein Geografie-Informationssystem. Und ich habe eigentlich in einer Firma gearbeitet, die Software hergestellt hat für Geomatiker oder eben Geografen, die eigentlich für Vermessungsplanung und so weiter gearbeitet haben. Das hat mir dann nicht mehr so gefallen und das war auch so ein bisschen gleichzeitig gewesen mit unserem Seidenprojekt, das dann immer ein bisschen grösser geworden ist. Und dann haben wir gefunden, ja gut, jetzt habe ich den Job gekündigt. Wir haben dann auch im März 2019 haben wir die Chance gehabt, dass wir am Bahnhof in Zürich, am Hauptbahnhof, das hat so Smart Emma hat das geheißen, ist ein Wettbewerb gewesen von der SBB,
ja,
wo wir unter den ersten paar Gewinner gewesen sind. Also wir sind schlussendlich Zweiter geworden, wo das Publikum hat können bestimmen, wer sollte Ladefläche gewinnen für 2 Wochen, dass man gratis kann dort seine Produkte ausstellen und verkaufen. Und dann haben wir gewusst, wir haben im 2019 im Ende März haben wir das. Und in 2 Wochen müssen wir dort sein. Und dann haben wir gesagt, ja gut, jetzt lohnt es sich wie nicht für mich. Wieder ein anderer. Ja, vor allem einfach auch zeitlich ist es nicht gegangen. Also wir haben natürlich dann viel müssen vorbereiten, dann haben wir viel produziert. Ja. Wir haben natürlich das Ganze hindurch. Also eben, wenn man ganz frisch anfängt, haben wir ja noch nichts. Also irgendwelche Werbematerialien haben wir das müssen aufbauen. Und dann habe ich gar keine Zeit gehabt, um mir dann wieder irgendwie einen 80-100% Job zu suchen. Mhm. Und dann ist es jetzt eigentlich so eigentlich sehr gut weitergegangen, dass ich wie gefunden habe, gut, bei mir ist jetzt eigentlich das Eider sozusagen meine Haupttätigkeit und ich habe mir dann einfach noch einen Nebenjob gesucht, um vielleicht noch gewisse Einkommenssicherheit halt zu haben. Und die anderen sind aber eigentlich alle so, dass sie Vollzeit arbeiten. Und meine kleine Schwester Andrea, die mitschafft, ist Physiotherapeutin. Ja. Sie arbeitet jetzt auch 80% und arbeitet einfach bei uns mit, wenn sie Zeit hat. Und die Mama ist im Spiel- und Hobby-Diätiker, wo sie auch Teilzeit arbeitet und Teilzeit bei uns. Ja.
Und was machst du jetzt Teilzeit nebenan?
Jetzt arbeite ich in der Schule in Urdorf als Klassenassistent.
Ist das in der Primarschule?
Nein, im Kinski.
Im Kinski. Und Klassenassistent, ist, das heisst, du bist dort sozusagen als Unterstützung von den Kindergärtner?
Genau, ja. Also es geht eigentlich vor allem darum, wenn es grosse Klassen sind oder wenn es Kinder sind, die sehr anspruchsvoll sind, die Schwierigkeiten haben, die Unterstützung brauchen, dass eigentlich dort noch eine Person zusätzlich rum ist, dass die Aufmerksamkeit nicht nur von der Lehrperson muss da sein, sondern dass einfach auch noch eine zweite Person da ist. Genau.
Ja. Okay, jetzt hast du es schon ein paar Mal angedeutet. Im Moment ist es richtig schade, oder? Ihr seid richtig, hat angefangen durchzustarten. Eigentlich ist es richtig gelaufen. Jetzt ist es ein bisschen ungewiss, was mit Corona läuft. Ich nehme an, ihr habt oft auch können irgendwelche Feste beliefern oder so, jetzt gerade auch in Dietiken. Wie sieht es denn im Moment aus, also die Nachfrage?
Ja, also das war natürlich schon sehr bitter jetzt dieses Jahr. Wir haben 2019 haben wir eben ein super Jahr gehabt.
Ja.
Wir haben im 2018 angefangen, da haben wir eigentlich nur ein halbes Jahr gehabt. Ist nicht schlecht gelaufen, aber jetzt auch nicht irgendwie, also wir haben gesehen, wir müssen schauen, wie es kommt. Und 2019 war eine Bombe gewesen. Also wir waren selber überrascht gewesen. Wir haben angefangen mit dem im Bahnhof und dann haben wir halt dort, von dort aus haben wir wieder können Kontakt knüpfen und dann haben wir wirklich jemanden kennengelernt, der in Bern jetzt das vertreibt, im Restaurant, der sehr Fan ist, der selber auch wieder Werbung gemacht hat.
Ja.
Und dann hat sich das wie so ein bisschen angefangen zu verteilen. Wir haben eben Herbstmärkte, Frühlingsmärkte, Weihnachtsmärkte. Dann auf Zürich haben wir können, als Food Zürich, wo wir dabei waren. Und das sind natürlich grosse Events gewesen, wo die Leute auch unser Produkt können kennenlernen und auch natürlich hier in der Region. Also wir haben ein Jugendmusikkonzert, ein Stadtmusikkonzert, ein 1. Augustfest von der Feuerwehrverein organisiert hat. An der Sichleten, das waren einfach so Feste, die wir haben können liefern konnten. Und das ist jetzt dieses Jahr alles weggefallen.
Genau, und es ist nicht so klar, ob das einfach nachher wieder so richtig...
Ja, also das ist natürlich schon... Es ist nicht selbstverständlich.
Ja.
Wir kennen viele Leute da und es hat uns natürlich auch wahnsinnig geholfen, weil wir gute Beziehungen haben und weil es die Leute auch lässig finden, die uns zu unterstützen wollen. Aber es ist uns ganz klar bewusst, dass das nicht einfach selbstverständlich ist, sondern dass man sich das auch muss erarbeiten und dass man natürlich, je nachdem, wie sich die Situation ändert, halt dann auch die Nachfrage halt allenfalls nicht mehr da ist.
Du hast vorher die Stadtjugendmusik oder die Stadtmusik angesprochen. Du bist langjährig in der Stadtjugendmusik gewesen. Was hast du für ein Instrument gespielt?
Tenorsaxophon, ja.
Tenorsaxophon. Hast du als Kind angefangen und bist...
Ja, also ich habe mit 4 habe ich die Frau von meinem Götti, die hat Sax gespielt, Saxophon. Und seitdem habe ich eigentlich gewusst, ich will Saxophon spielen.
Sehr lustig.
Und dann bin ich mal in die Schule gekommen und dann musste ich Blockflöte spielen. Und irgendwann ist mir die dann zu den Ohren ausgelampt. Dann habe ich gesagt, so, und jetzt schmeiße die in die Ecke, wenn ich nicht Saxophon spielen darf. Und dann sind wir mal zum Musiklehrer und der hat dann gesagt, ja, nein, ist ab der ob der vierten Klasse kann man, weil dann ist man genug gross, hat man genug grosse Hände, ich soll doch vorher Klarinette lernen. Mhm. Ich sagte, kommt für mich nicht in Frage, ich spiele Saxophon oder nichts. Und dann hat er gemeint, ja gut, ich soll gleich mal vorbeikommen, und weil ich relativ gross war und Luft hatte und mögen, hat er gefunden, ja, das können wir in der dritten Klasse schon anfangen. Und dann habe ich dann angefangen, Sax zu spielen.
Also es ist eine richtige Leidenschaft für dich?
Ja, also ich denke, es ist jetzt immer ein Teil von mir. Ja. Ich meine, wenn ich mich mit anderen Musikern vergleiche, bin ich glaube schon nicht gleich euphorisch oder übe 4 Stunden am Tag, wie andere das machen.
Aber du hast es immer richtig gern gemacht und immer wollen machen. Mhm. Was hat die Stadtjugendmusik, wo du Teenager warst, beim Aufwachsen, was hat das für eine Rolle gespielt bei dir?
Ja, das war eins meiner Hobbys. Ich bin immer sehr vielseitig interessiert. Ich habe immer sehr viel gemacht. Wir sind Turnen gegangen, ich bin ins Schwimmen gegangen, ich bin in Kreuzung gegangen, ich bin reiten gegangen. Und
okay,
unter anderem
du warst also sehr aktiv.
Ja, also ich hatte eigentlich keinen Tag gegeben, wo ich nicht irgendein Hobby gemacht habe, aber einfach, weil mir das gefallen hat. Nicht irgendwie, weil ich das hätte müssen, sondern einfach, ich bin sehr vielseitig interessiert gewesen. Das hat man dann auch im Studium bei der Wahl gesehen, dass ich etwas einfach habe, wo breit gefächert ist.
Ja.
Und Musik war etwas von dem gewesen. Und es war auch etwas das, was jetzt am längsten natürlich auch gehalten hat und wo wunderschöne Freundschaften entstanden sind. Und ich denke, auch etwas Sinnvolles war. Also das Ganze, ich hatte das musische Gimmick gemacht und die ganze Gehörschulung, die ganze musikalische Schulung und ist sicher sehr wertvoll gewesen.
Ja. Und so das Gesellschaftliche, ich meine, die Stadtjugendmusik ist ja, das sind viele junge Leute, die in Dietiken leben. Du bist selber in Urdorf in die Schule gegangen. Dort ist ja immer noch ein bisschen Gefahr, dass man den Kontakt ein bisschen verliert zu den Jugendlichen vor Ort. Das hat wahrscheinlich auch noch ein bisschen geholfen, oder?
Ja, bei mir war es jetzt fast umgekehrt. Also ich hatte immer mehr Kontakt gehabt zu den Leuten aus Dietiken, eben auch aus der Musik, aus den Freundeskreisen, die entstanden sind. Und ich habe weniger Kontakt eigentlich dann wirklich gepflegt mit den Leuten in der Kante. Also nicht schon auch, aber es ist halt, ich bin da in den Vereinen gewesen, ich bin da Volleyball spielen, ich bin da in Musik.
Ja.
Es ist eigentlich, alles hat sich da eigentlich ein bisschen abgespielt und weniger jetzt in Urdorf oder mit diesen Leuten. Und durch das ist auch immer so ein bisschen der Bezug zu dir, der kannst du auch nie weggefallen. Ja.
Was von diesen Hobbys machst du denn jetzt noch?
Also jetzt spiele ich noch. Ich bin aber aus der Stadtmusik bin ich im Moment austreten, weil ich mal gefunden habe, ich muss mal einen Tapetenwechsel haben.
Ja.
Bin jetzt sehr lange seit eben.
Also du bist nach der Stadtjugendmusik in Stadtmusik?
Nach der Stadtjugendmusik bin ich dann in die Stadtmusik gegangen. Und dort bin ich, also bis letztes Jahr, bin ich dort dabei gewesen und habe jetzt einfach im Moment gefunden, es ist für mich gerade in Ordnung, so wie es ist. Und ich spiele aber immer noch in einer Band, Adrenalina, und dort spielen wir Cover-Songs. Haben wir auch schon hier in Dietiken spielen. Und dort bin ich immer noch dabei im Spielen.
Dort sind wir wie viele?
7, das muss ich gerade überlegen.
Alles Frauen?
Nein. Frauen sind in der Unterzahl. Ja, ich bin die Letzte, die dazugekommen ist. Und es sind 2 Frauen, also Sängerin und Schlagzeugerin.
Ja.
Da bin ich noch dazugekommen. Es sind noch 2 Bläser. Posaune und Trompete, und dann haben wir Bassist und Gitarrist. Genau.
Gut, dann bist du wieder Corona geschädigt wahrscheinlich, oder? Weil dort haben wir mit dem Auftritt wahrscheinlich auch.
Ja, das ist alles abgesagt worden.
Das für eine Art von Musik, die ihr dort macht?
Ja, dort machen wir so ein bisschen querbeet, eigentlich, was uns gefällt. So ein bisschen Pop, Rock, Funk, was im Moment in den Charts ist, aber auch ältere Sachen. Wir haben wirklich auch, also von eigentlich, ich bin die Jüngste mit 30 bis eigentlich 60 haben wir alles.
Ist,
Und darum auch Musik, Geschmäcker und Stil und Lieder, die hinführen können. Jetzt sind also von 80er oder noch älter bis aktuelle Sachen.
Und sonst Turnen, Volleyball?
Nein, also ich habe jetzt auch Yoga gemacht, aber das ist auch nicht mehr.
Das ist schon verrückt, ja.
Genau, ich gehe sonst auch sehr gerne selber in den Wald. Joggen, laufen, Velofahren, schwimmen, so ein bisschen für mich. Aber es ist halt schon dann, wenn man mit dem Studium und mit dem Arbeiten, mit allem, wenn man das alles ein bisschen unter einen Hut bringen muss, dann ist es einfach Und eben das Designer nimmt genau. schon sehr viel Zeit.
Also irgendwann muss man sich ein bisschen fokussieren.
Genau, ja.
Ja, genau. Du bist in Dietiken aufgewachsen. Ist Dietiken für dich ein guter Ort für junge Menschen? Ist es das gut gewesen für dich so?
Also aus meiner Perspektive ja. Für mich, wie gesagt, als eingefleischte Dietiker, ich kann eigentlich fast nichts irgendwie anders sagen. Es ist eben als Junge, ich denke jetzt mal, wir haben da wirklich einfach alles, also ich habe alles gehabt, wo ich das Gefühl hatte, was ich gebraucht habe. Ich konnte in Sport gehen, ich war bei der Nähe der Natur immer. Ja, also grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass man als Junge da gut kann aufwachsen, sage jetzt mal als Kind, eben die Kreuze, die man hat oder sonst die verschiedenen Möglichkeiten, die man hat. Was aber auch klar ist, es hat viele Junge, die es dann irgendwann auf Zürich zieht. Mhm. Und weil er dort eben mit Nachtleben und allem alles ein bisschen aktiver ist. Ich habe einfach das Bedürfnis nie wirklich nach dem gehabt. Ich habe es eigentlich geschätzt, dass man die Feste, die man da hatte und die Nähe, die man eben da zu den Leuten hat und gepflegt hat. Und darum habe ich nie das Gefühl gehabt, ich muss jetzt auf Zürich und ich muss weg. Und die Ethik ist mir zu wenig lässig. Sondern, ja, für mich hat es gelungen, ja. Mhm.
Du hast, glaube ich, du hast zwei Schwestern,
ja, genau.
Und du hast eine nähe Beziehung zu der Familie, wenn ich das richtig sehe. Ja. Vor zwei Jahren war eine ganz traurige Zeit für dich, also für die Familie auch. Ja. Und vorher war es ziemlich schwer. Dein Vater ist gestorben nach langer Krankheit. Ja. Er war im Kulturleben in ganz Dietiken präsent. Er hat sich wahnsinnig engagiert. Wie hast du diese Zeit erlebt?
Ja, also ich denke, es ist, wie schon gesagt, eine sehr schwierige Zeit gewesen. Also von der Diagnose her ist es eine lange Zeit gegangen. Also er ist über 2,5 Jahre ist er krank gewesen und hat gekämpft. Und es war natürlich immer ein Hoffen und ein Bangen gewesen. Und halt immer wieder mit diesen Rückschlägen dann wieder müssen umgehen können und wissen, okay, irgendwann es wird nicht mehr besser und man kann nichts mehr machen. Das war nicht so einfach gewesen. Ich denke, das ist auch für die Familie. Wir sind schon auch näher zusammengewachsen durch das. Ich denke, das ist das Einzige, was schön ist an dieser Situation. Wir haben halt wirklich alle versucht, einander aufzubauen, füreinander da zu sein, zu schauen, dass wenn jemand im Moment nicht mehr hätte können, dass dann halt der andere wieder
ein bisschen stärker
genau. Und das, ich denke, das ist sicher das Schöne, was jetzt aus dieser Situation war. Und ja, ich meine, der Papi ist bekannter Mann gewesen. Er war Vizepräsident in der Stadtjugendmusik, er hat sich in der Musikschule engagiert, er hat eben ganz viel
im Theaterverein
ja. dabei gewesen. Er hat, denke ich mal, was von ihm sicher bleibt, sind seine Fotos, die er über viele, viele Jahre gemacht hat, sein Fotoserver, den er mit sehr viel Leidenschaft gepflegt hat und wo ihm immer sehr wichtig war. Und ja, das ist eigentlich etwas mega Schönes. Das ist wirklich auch, wo ich stolz bin, wo ich wirklich auch finde, er hat wirklich etwas gemacht für die Ethik und für die Kultur da. Und das ist wirklich,
auf jeden Fall, ja. Was hat dir in dieser Zeit geholfen?
Ja, Familie. Also ich glaube, es ist wirklich zu wissen, dass man nicht allein ist und die Freunde, die für einen da waren. Ich würde sagen, ich habe es glaube fast von uns am schlechtesten verkraftet. Ich habe mir dann auch Hilfe geholt und habe mich aber auch, ich habe gemerkt, ich habe mich ein bisschen zurückgezogen. Also ich habe es auch nicht mehr so vertreibt, wenn die Leute
immer gefragt haben.
Also es ist für mich schon schwierig gewesen, weil auf die einen Seite, ich bin sehr ein sozialer Mensch, wo ich würde es glaube auch machen, wenn jemandem so etwas passiert, aber ich habe wie nicht mehr mögen. Also ich habe nicht so Lust gehabt, um immer über das zu sprechen. Ja. Und eben, ich sage jetzt auch, in der Musik zum Beispiel haben ja die Leute alle den Papi auch gekannt und alle
haben wissen, haben alle was, eine Art.
Genau, sie haben mitgefühlt.
Genau.
Das war mir dann nicht zu viel gewesen. Darum war für mich dann auch das Thema Pausieren auch mit unter anderem ein Punkt gewesen, weil ich einfach gesagt habe, hey, ich mag nicht mehr, ich brauche auch ein bisschen Abstand, ich brauche meine Ruhe. Und ich bin sehr froh gewesen, dass ich dort auch gesagt habe, hey, schaut, im Moment brauche ich meine Zeit. Und es hat mir sehr, sehr gut daran, dass ich dort auch den Abstand zum Teil gesucht habe. Ja.
Weil es ist ja für die Leute rundherum manchmal auch schwierig. Soll man jetzt fragen? Eben, du sagst jetzt, bei dir ist es mit der Zeit zu viel geworden. andere wollen darüber reden, ja. Oder? Das ist auch noch eine schwierige Situation. Und ich denke,
also sehr, also ich mache gar nicht mehr wegen einem Vorwurf oder so.
Ja, ja,
es ist, ich sage, das ist wahnsinnig schwierig. Es kommt auf jede Person, also es, ja, jeder verarbeitet das anders und mag mehr oder weniger verleiden. Und ich glaube, es war wirklich zum Teil tagesformabhängig. Es hat Tage gegeben, da ist es gut gewesen. Und dann hat es aber auch Wochen gegeben, wo, ja, wo man einfach heulend Elend war. Und das, ja, muss man dann auch gar nicht schönreden. Aber man hat halt nicht immer, also ich habe auch immer versucht, die Fassade gegen aussen halt ein bisschen aufrechterhalten. Ich kann nicht wollen, dass mich die Leute immer brüllend sehen, weil das hätte ich nicht wollen, weil ich bin eigentlich eine fröhliche Person, ich bin eine lustige Person, ich bin eine offene Person. Und das war halt einfach sehr einschneidend gewesen und ja, hat einem als Person schon ein bisschen verändert. Man sieht das Leben ein bisschen mit anderen Augen, wenn man mal so ein, ja, einen Verlust hat. Ja.
Ja, und das ist halt einer Zeit, wo es einfach wie nicht passieren soll. Oder? Wenn man jung ist, man ist eigentlich in einer Zeit, wo man sich in die Zukunft schauen kann. Das ist, also ich, das ist sicher...
Ja, es ist schwierig gewesen, oder? Es ist, eben vor der Hochzeit von meiner Schwester ist es, von meiner älteren Schwester, ist die Diagnose gewesen. Man hat nicht gewusst, ja, wird er an dem Fest dabei sein, ja, nein. Und schlussendlich hat er an dem Fest nachher dabei sein. Und dann das gleiche Thema mit, sie ist dann schwanger geworden und wird er seinen Enkel noch sehen oder nicht. Und es ist immer so, immer einfach, es ist wahnsinnig traurig gewesen, weil auf die einen Seite ist das Leben läuft weiter, das Leben passiert. Und auf die andere Seite weißt du ganz genau, okay, es ist ein grosser Teil von dir, wo du weißt, okay, der ist einfach gleich nicht mehr da. Ja. Und ja, das ist schon,
ja, das ist ein wahnsinniges Spannungsfeld. Ja. Ja. Jetzt gehen wir zurück zu der heutigen Zeit. Ja. Du hast gesagt, dein Freund lebt jetzt, oder dein Mann lebt jetzt auch in Dietiken. Ja. Wie hat er, ist aus Zürich gekommen, oder wo? Wie hat er Dietiken wahrgenommen, als er da hingekommen ist? Der kommt in eine voll Dietiker-Familie, in einen vollen Dietiker-Groove rein, oder?
Weiss ich nicht, was ich erzählen darf. Aber nein, also, es ist ja schon lange, wir sind schon seit über 10 Jahren, sind wir jetzt im Oktober, kennen wir uns seit 5 Jahren, also wir sind schon ziemlich lange zusammen und für ihn ist eigentlich immer klar gewesen, nein, auf Dietiken komme ich nie, das ist auf dem Land, nein, das kommt nicht in Frage.
Ja, ja.
Und dann hat er aber eigentlich schnell, in meinem Kollegenkreis ist er eigentlich so schwuppdiwupps und er ist mit dabei gewesen und ist mit eigentlich allen gut ausgekommen und wir sind halt einfach schon immer mehr da gewesen und mehr mit meinen Leuten oder dann auch unseren Leuten da unterwegs gewesen. Und dann, ja, ist dann das irgendwann im 17. ist dann das, auch weil er einen Job angefangen hat, wo er in Basel arbeiten musste, auf Pratteln, ist dann wie klar gewesen, dass ich sicher nicht auf Zürich ziehe, wenn ja von Dietiken aus Basel näher ist, wo er zuerst den Zug hatte oder mit dem Auto gehen konnte.
Genau.
Und dann ist wie eigentlich klar gewesen, ja, er kommt da hin. Und seitdem die Phobie hat sich dann
irgendwie
hat sich dann geleitet. Ja, und also heute, wenn man ihn fragt, ja, von wo bist du? Ja, von Dietiken.
Sehr gut.
Genau, es hat sich also, die Einstellung hat sich gewandelt. Genau. Ja.
Jetzt, wenn du dir überlegst, was findest du an Dietiken jetzt besonders gut? Nachher kommt natürlich die Frage, was fehlt dir in Dietiken?
Also ich finde es einfach besonders gut. Es ist halt wie so ein bisschen eigentlich ein Dorf in der Stadt. Also es ist, man kennt sehr viele Leute, es sind sehr viele lässige Leute, die da sind, die auch etwas mögen anreissen, mögen anpacken. Es gibt so viele Vereine und einfach Diversität, die gross ist, wo man nicht das Gefühl hat, dass man irgendwo nur in einem Schickimicki-Ort wohnt, aber einfach auch nicht nur irgendwo, wo es arm ist, sondern es ist so eine gute Durchmischung. Und ja, eben für mich sind es einfach Menschen, die da sind, die ich kenne, die seit Jahren einem ans Herz gewachsen sind und wo man weiss auch, man kann sich auf die verlassen. Man weiss gut, man sieht es vielleicht nicht immer oder alle Wochen, aber wenn man weiss, ja gut, wenn ich ein Problem habe und irgendwo, keine Ahnung, einen Nagel muss einschlagen oder sonst irgendetwas, wo ich jetzt gerade nicht kann selber, dann kann ich jemandem anrufen und das sind gute Leute, die da sind, die einem helfen können und wo ja einfach eine gute Gemeinschaft gibt. Und das schätze ich da sehr, ja.
Und was findest du fehlt? Was müsste man dringend noch haben?
Das finde ich eine sehr schwierige Frage. in dem Sinn vermisse ich nicht irgendwie etwas Wahnsinniges. Was ich jetzt sehr schon abfinde, ist, dass zum Beispiel das Diätetik ein Kino nicht mehr gibt. Das ist etwas, was ich immer sehr cool gefunden habe, und das Argument war, zu sagen, hey, wir haben sogar ein Kino in
Diätetik. Ja, genau.
Dass es das zum Beispiel nicht mehr gibt, das finde ich jetzt sehr schade, dass man extra muss auf Spreitenbach oder auf Zürich oder irgendwo hinfahren, wo man jetzt vorher zu Fuß können schnell ins Kino laufen. Aber ich denke, das ist halt vielleicht auch der Lauf der Zeit, wo halt so okay ist. Und ja, wenn man irgendetwas nicht mehr rentabel betreiben kann, dann muss man es nicht einfach nur Schönheitsliebe das so weiterführen. Aber ich denke, das finde ich jetzt im Moment ist etwas von dem, wo schade ist, was die Ethik verloren hat.
Ja. Aber glücklicherweise haben wir noch zwei, drei Bauernhöfe rundherum, wo ihr zum Beispiel Zeit machen könnt. Mir ist vorher noch etwas durch den Kopf gegangen. Du hast gesagt, dein Freund hätte ursprünglich mit Schoki geschafft. Yeah. Ich meine, jetzt könnte man ja die Palette noch ein bisschen erweitern auf so Diätiker-Sachen. Also jetzt mit Schoki ist es wahrscheinlich ein bisschen komplizierter, aber könntet ihr euch vorstellen, irgendwie noch...
Wir haben ein paar Ideen, was wir noch machen könnten. Genau.
Verrat mal, was so?
Ja, weißt du, das ist schon Spruchgriff. Wir haben mal mit dem Wursti, mit der von der Hildebrand Metzgerei, haben wir mal an einer Seiderwurst sind wir dran gewesen, um dort etwas experimentieren, wo man dann vielleicht für im Herbst für so ein Diätikerplättchen etwas mehr machen könnte. Wir sind immer ein bisschen am Tüfteln von neuen Sachen.
Aber es hat immer etwas mit Äpfeln zu tun.
Ja, wir müssen ja unserer Linie schon treu bleiben.
Und das heisst aber auch, eben, ich habe das Jahr das erste Mal mit so einem Erdbeergeschmack. Sind noch andere Sachen, die ihr so im Kopf
haben? Ja, also wir haben jetzt auf der Winter-Weihnachtssaison, das ist echt der Glühseider, den wir jetzt möchten anbieten.
Also wie Glühwein, aber Glühwein.
Genau, wir haben letztes Jahr, also auf dem Weihnachtsmarkt, das erste Mal im Sortiment gehabt. Und das aber eigentlich nur im offenen Ausschank. Und viele Leute haben dort angefragt und gesagt, ja, können wir das nicht auch posten? Gibt es nicht Fläschchen oder irgendetwas? Ja. Und dann haben wir jetzt gefunden, okay, gut, das wollen wir das Jahr machen. Jetzt, das Jahr ist halt ein bisschen schade mit dem, dass es kein Weihnachtsmarkt gibt und dass halt dort jetzt der Direktverkauf sehr schwierig wird. Aber wir wollen trotzdem eigentlich etwas machen, dass wir in die Richtung auch etwas haben. Ja.
Also das wäre so ein nächstes Projekt, richtig?
Genau, an dem sind wir dran, ja.
Man muss ja sagen, man kann auch ein Seidel in die Etikette kaufen, nämlich auf dem Markt zum Beispiel.
Ja, oder eben beim Wursti,
beim Hildebrand.
Hildebrand in der Metzgerei, auf dem Killerplatz, im Casa Canet.
Und glaube ich, im Spar am Bahnhof, oder?
Im Spar, nein. Vom Spar wüsste ich nicht.
Dort gibt es, glaube ich, das Bier wenigstens.
Ja, genau. Oder eben sicher auf dem Hofladen, wo wir eigentlich bei Brems, wo wir drin sind. Ja.
Also das heisst, auch wenn es kein Fester hat im Moment, man kann den durchaus probieren, den Seidl, oder den Seidl, ich wünsche viel Erfolg, weil das ist wirklich eine ganz lässige Sache. Auch ich finde auch für Diätiker ganz lässig, dass es so etwas gibt. Ich bringe auf jeden Fall immer das als Geschenk mit, wenn ich irgendwo hingehe. Alles Gute, Laura.
Danke vielmals.
Danke dir vielmals.
Danke.
Idee und Konzeption Irene Brioski, Fachberatung Integration Sandra Radzic, Webdesign und Distribution Mona Sorcelli, Technik und Sounddesign Fabian Hauser.